Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney. In unserer heutigen Folge geht es um ETF-Rentenversicherung. Was ist denn das genau? Was ist dann auch der Unterschied zu einem ETF-Depot bzw. einem Sparplan in einem ETF? Und wir reden darüber, warum eine ETF-Rentenversicherung durchaus sinnvoll sein kann als Ergänzung für deine Altersvorsorge. Das habe ich mit Hava Mesimi besprochen. Hava ist eine sehr sympathische, hier in München ansässige Finanzberaterin. Sie ist Autorin und Gründerin von Femmens und berät auch primär Frauen in Sachen Altersvorsorge mit ihrem Team. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connolly.
Ja, hallo Hava, schön, dass du in meinem Podcast bist. Ist ja schließlich das erste Mal für uns beide hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Anne.
Ja, ich freue mich. Wir haben uns ja vor einiger Zeit, sind wir uns ja persönlich begegnet. Ich glaube, du hast gesagt, es war ja auch beim Bundesfinanzminister. Heute haben wir nicht so einen prominenten Gast, aber zumindest haben wir uns kennengelernt. Und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Du warst ja auch schon bei unserem Club. Das ist ja auch gut angekommen. Deshalb haben wir gesagt, sprechen wir heute auch mal im Podcast. Ja, unser Thema ist ja eines der beliebtesten Themen bei unseren Kundinnen, nämlich Fonds und ETFs und vor allen Dingen Sparpläne dazu. Viele von unseren Hörerinnen haben ja sowas schon eingerichtet. Es dient aber auch vor allen Dingen zum langfristigen Besparen natürlich für die Rente. Du hingegen empfiehlst deinen Kundinnen sehr gerne zusätzlich, glaube ich, eine ETF-Rentenversicherung. Vielleicht kannst du uns mal abholen und sagen, warum du das tust.
Genau, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Eine ETF-Rentenversicherung ist eigentlich das gleiche wie ein ETF-Sparplan, nur im Mantel einer Versicherung. Und dieser Mantel der Versicherung hat ein paar Vorteile, die dieser Sparplan eben nicht hat. Einer davon ist zum Beispiel, dass ich eine lebenslange Rente ausbezahlt bekomme aus einer ETF-Rentenversicherung, wenn ich das später verrenten lasse. Beispiel im Depot muss ich natürlich immer rechnen und kalkulieren, wie lange reicht mir das Geld aus. Ich habe vielleicht auch Unsicherheitsfaktoren, wenn sich die Inflation verändert, wenn sich irgendwie Krisenzeiten kommen in der Auszahlung, Rendite, das bleibt natürlich nicht konstant. Und das kann sein, dass das Budget vielleicht aufgebraucht ist und ich lebe dann noch 10 Jahre weiter. Tendenz ist ja eher, dass wir länger leben. Das nennt man auch Langlebigkeitsrisiko. Man sieht auch einige Studien von Rückversicherern. Also Rückversicherer sind die ganz großen Versicherer, die Versicherer versichern, also quasi alle irgendwie mitversichern. Die machen natürlich sehr viele Studien und gucken immer, wie sich das entwickelt. Und es gibt tatsächlich Studien jetzt von diesem Jahr, zum Beispiel von der Swiss Re, einer der größten Rückversicherer, die eben zeigen, dass wir bis zu 120 Jahre alt werden könnten, unsere Generation jetzt. Ich bin so ein 94er Jahrgang, also das ist schon krass, wenn man das bedenkt.
120 Jahre, das ist ja schon, das ist Wahnsinn, schon happig. Ne? Ja.
Also ist gar nicht unwahrscheinlich. Und das heißt, sie sagen es, also ich meine, 120 ist schon krass, aber dass wir über 100 werden, ist, glaube ich, auch nicht so unrealistisch, wenn man sich mal anschaut, wie die Generation jetzt aktuell in Deutschland, die ja noch mal deutlich älter sind als jetzt ich beispielsweise, also unsere Generation, unsere junge Generation, werden ja auch schon zum Teil 90, über 90, da ist das gar nicht so abwegig, weil halt einfach diese Lebenserwartung enorm zunimmt, weil wir ja nicht mehr so anstrengende Jobs haben, technologischen Fortschritt, aber auch medizinisch große Fortschritte.
Ja, naja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, wie du sagst, dieses Langlebigkeitsrisiko sollten wir ja nicht unterschätzen. Deshalb sprechen wir ja auch hier, weil wir wissen ja auch, Altersarmut ist das größte Problem für die meisten Frauen. Und man unterschätzt das ja dann sehr gerne auch, wie alt man werden kann und vor allen Dingen auch, was es kostet. Ja, ich meine, ist ja nicht nur so, dass du das Geld raushaust, um irgendwo einen schönen Urlaub zu machen. Wenn du 90 plus bist, wirst du vielleicht keinen Urlaub mehr machen können, weil du körperlich eingeschränkt bist oder mental. aber dann brauchst du eben hast halt andere Kosten. Ja, das kommt ja noch dazu. Aber ich glaube, dass wie alt man wird, ich meine, es ist natürlich toll, wenn wir älter werden, aber die Lebensqualität in so einem hohen Alter, das weiß ich auch von anderen. Ich hatte einen Podcast gemacht mit einer Forscherin, die zu diesem Langlebigkeitsthema eben forscht und auch Geschlechtermedizin, die eben gesagt hat, dass die Lebensqualität der Frauen, die leben zwar länger, aber die ist nicht gut. Ja, und ich meine, gehen wir davon aus, wir leben länger und wir leben auch, haben eine bessere Lebensqualität, umso besser. Mhm. Da können wir diese berühmten Reisen machen. Aber es kann auch sein, dass wir da gesundheitlich versorgt werden müssen. Also von daher ist das, glaube ich, wichtig, dass du das ansprichst. Halt, das war einer der wesentlichen Faktoren. Woher will man das auch wissen? Ja, also.
Kannst nicht wissen. Ne? Ja. Es kann so und so ausgehen. Und ich sage immer, wenn man die Möglichkeit hat, im Depot so viel Geld aufzubauen, dass ich mir eine lebenslange Rente ausbezahlen könnte, kann man ja sich mal ausrechnen, Entnahmeplanung. Dafür muss man aber wirklich über 1 bis 2 Millionen im Schnitt, um eine okaye Rente sich ausbezahlen zu können, vorgesorgt haben. Und das schafft nicht jeder. Also je nachdem, wann ich anfange zu investieren und wie viel ich jeden Monat übrig habe, kann ich das gar nicht abdecken, dieses Risiko, und so viel Puffer wirklich anhäufen, dass ich sagen kann, ich habe es abgedeckt über mein Depot, weil es halt einfach so viel ist. So, ne? Und du sagst auch einen wichtigen Punkt, Thema Pflege, denken viele ja auch nicht mit. Ich rechne immer meine Rentenlücke aus mit dem Bedarf, den ich jetzt heute habe. Aber wenn ich im Pflegefall werde, allein heute Pflegestufe 3, wenn ich da irgendwie in einen vollstationären Pflegeplatz irgendwo hin muss, zahle ich im Schnitt 5.000 bis 6.000 Euro heute.
Ja, ja.
Und dann rechne das mal in 40 Jahren mit der Inflation hoch. Auch das, wenn das zum Pflegefall kommt, weiß man eben auch nicht. Ja, ja. Weiß man vorher halt einfach nicht. Dann habe ich dieses Geld vielleicht gar nicht. Dann ist es sehr schnell aufgebraucht. Und da finde ich einfach das halt sehr sinnvoll, wenn man sein Langlebigkeitsrisiko auch abdecken möchte, dass man neben dem Vermögensaufbau mit dem ETF-Sparplan sich auch mal anschaut, das Thema ETF-Rentenversicherung.
Genau, ich glaube.
Dann gibt's noch.
Ja, ich denke, das Wichtigste ist immer schon mitten im Thema.
Ja.
Genau, sorry, ich habe dir eine Woche.
Ja. Ja, nee, ich wollte nur noch sagen, also dieser Mantel hat noch 2 andere Vorteile, die ich eher untergeordnet sehe. Also einmal natürlich die Entnahmeplanung, um die ich mich nicht selber kümmern muss. Das muss ich natürlich im Depot alles selbst machen. Wie mache ich mir einen Auszahlungsplan? Wie zahle ich das aus? Ist auch vielleicht mit Kosten verbunden. Heute gibt es Depotanbieter, die das machen, aber es ist immer mit Kosten verbunden, dass man sich das auch so ein bisschen anschaut. Das macht die Versicherung dann für einen. Da gibt es verschiedene Modelle, die man wählen kann, ob man noch was angelegt lässt oder ob man komplett konservativ unterwegs ist, je nachdem. Und es gibt ein paar Steuervorteile. Entweder in der Einzahlung, wenn ich im Bereich der Basisrente bin, oder in der Auszahlung, wenn ich im privaten Bereich bin. Aber wie gesagt, diese 2 Sachen sehe ich eigentlich eher untergeordnet. Ich finde dieses erste Thema viel, viel wichtiger, insbesondere für Frauen.
Nee, ich stimme dir da voll zu. Das wäre für mich auch ein Hauptargument, so eine ETF-Versicherung, Rentenversicherung zu erwerben. Wobei auch dieser Entnahmeplanzyklus, wir haben ja auch Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? Ich meine, da kann man schon selbst auch einiges ganz gut mitmachen. Aber du hast natürlich recht, es bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Und eben auch, wenn man dann noch älter ist, vielleicht möchte man sich auch nicht mehr so intensiv drum kümmern. Also das ist natürlich auch so ein Thema. Ich glaube, das muss man mal ein bisschen abwägen. Und ich bin ja jetzt auch kein Fan zu sagen, du musst nur das eine oder andere machen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Dass man eben sagt, man sollte beides tun. Ja, und dann ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, auch für die, für so eine ETF-basierende Rentenversicherung aussehen kann. Wie genau funktioniert die denn jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir die erwerben? Wie komme ich da hin, außer dass man vielleicht zu dir geht oder zu einer anderen Finanzplanerin? Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Genau, also das kann ich tatsächlich nicht selbst abschließen. Es gibt einen Anbieter, den ich nutzen kann, um das über eine Strecke, Online-Strecke wie ein Depot selber anzubieten, würde ich mir aber genauer anschauen, weil man auch so ein bisschen Finanzstärke von den Versicherern unbedingt vergleichen sollte, weil man ja eine lebenslange Rente daraus bezieht. Das heißt, ich würde immer zu einem Berater gehen, weil halt einfach dieser Mantel ein bisschen komplexer ist, als nur die ETFs auszuwählen. Und dann kann man gemeinsam entscheiden, was macht Sinn für einen, in welcher Schicht mache ich die ETF-Rentenversicherung, was stelle ich mir vor, was sind meine Wünsche dahingehend, welche Anlageprodukte sind verfügbar. Also ich muss auch immer bedenken, ich habe natürlich nicht die ETF-Auswahl, die ich vielleicht im Depot habe. Ja, aber die Frage ist auch, wie sinnvoll ist es, irgendwie riesige Themen-ETFs in seinen Rentenversicherungsportfolio mit reinzunehmen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall zu einem Berater gehen und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also entweder ich gehe zu einem zum Beispiel Versicherungsmakler, arbeitet auch unabhängig, arbeitet eher auf Provisionsbasis, aber man kann auch nachfragen. Viele wie wir machen auch sogenannte Nettotarife, wo man quasi die Beratung separat bezahlt und dann die Provision rausgerechnet ist aus diesen Verträgen. Oder man geht zu einem Honorarberater. Ich würde aber auf jeden Fall zu jemandem gehen, der mir halt eine weite Range anbieten kann, weil so habe ich den Vergleich und kann halt gucken, was passt besser zu mir, was macht irgendwie mehr Sinn und auch ein bisschen vergleichen.
Also ich glaube auch so, für sowas ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen Unterstützung bekommt, so Makler, die da unabhängig arbeiten und verpflichtet sind, eben auch den Markt zu scannen, halte ich für eine ganz gute Variante. Oder so eine Honorarberatung, wobei man natürlich wissen muss, es gibt 200 von denen in Deutschland. So viel Auswahl hat man da nicht. Ich glaube, du arbeitest eher, glaube ich, mit so einem hybriden Ansatz, oder? Man kann das so oder so bei dir kaufen, oder?
Genau. Also Erstgespräch ist immer kostenfrei und dann erörtert man gemeinsam, was irgendwie mehr Sinn macht. Mhm. Weil eine Honorarberatung macht auch nicht immer Sinn, wenn man beispielsweise einen kleinen Sparbetrag hat, dann ist manchmal auch die Provision günstiger als das Honorar. Das wissen viele nicht. Ich glaube, unser Ansatz ist halt in erster Linie mal Transparenz und dann halt herauszufinden, gemeinsam, welchen Weg man gehen möchte.
Genau, also das wäre jetzt so die Art, wie man das erwerben kann. Und da kommt natürlich auch gleich das Thema Kosten auf, ne? Man weiß natürlich schon, dass eine Versicherung teurer ist. Mit was muss man das da so rechnen?
Ja, also du sagst da einen wichtigen Punkt. Ich glaube, so mit der Erwartungshaltung reinzugehen, dass es genauso günstig ist wie ein ETF-Sparplan, das darf man nicht machen, weil ein ETF-Sparplan ist wirklich das allergünstigste, was es da draußen gibt. Es gibt keine günstigeren Finanzprodukte. Und natürlich zahle ich auch dafür, dass eben dieses Langlebigkeitsrisiko abgedeckt wird vom Versicherer, dass ich eine Verwaltung habe, auch von dem Kapital. Die meisten machen auch ein Rebalancing für mich während der Ansparphase, dass ich halt da so einen gewissen Service habe. Das heißt, was man immer machen kann, ist die Effektivkosten zu vergleichen. Das machen auch gute Berater, die sich das halt anschauen in verschiedenen Verträgen. Und die Effektivkosten beinhalten einmal die Kosten der ETFs für die Verwaltung. Die zahlt man ja weiterhin, weil die sind ja in diesem Rentenmantel drin. Dann natürlich die Versicherungsmantelkosten, die ich noch mit drin habe. Und eben das Thema Abschlussgebühren. Entweder habe ich die exkludiert, dann zählen die in die Effektivkosten nicht rein, oder sie sind inkludiert, dann zählen sie in die Effektivkosten mit rein. Und je nachdem, welches Modell man wählt, würde ich sagen, also so bei einem Bruttotarif, bei einem Makler, der auf Provision das, wenn man das abschließt, sind, glaube ich, so 0,7 bis 0,9 Prozent Effektivkosten, also so wie die Total Expense Ratio, die ist ja da auch mit eingerechnet, eine gute Hausnummer. Und dann beim Bruttotarif kann es auch eben ein bisschen mehr sein. Also da kann auch von 0,7, wenn man sehr, sehr früh startet, bis, sag ich mal, 1 oder 1,1%. Man liegt aber schon immer noch deutlich drunter bei guten Tarifen als jetzt bei einem aktiven Fonds. Also das merkt man, glaube ich. Man zahlt ja auch nicht in dem Sinne einen Ausgabeaufschlag.
Gut, das ist ja dann mal so eine Orientierungsgröße, was man da so erwarten kann. Und die Vergleichbarkeit der Kosten finde ich eben auch wichtig. Das sind ja so Fakten, die muss man erstmal rankommen. Und ja, aber die Versicherer sind ja heute auch angewiesen, da mehr Transparenz zu schaffen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ich meine, ich glaube, das ist jedem klar, wenn man eine Versicherungslösung wählt, dass das eben mehr kostet. Aber dafür kriegt man ja auch ein bisschen was anderes. Vielleicht lass uns noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf die Unterschiede noch mal zu, was so bei dem Depot in Frage kommt, beziehungsweise wenn man das über eine Versicherung macht. Also ist klar, günstiger, haben wir schon gesagt, ja. Was mir natürlich immer an so einem ETF-Sparplan gefällt, ist, dass du frei verfügen kannst, ja? Und du auch kannst entscheiden, du kannst es stoppen, du kannst auch erhöhen, du kannst es rausnehmen, gut, musst Steuern zahlen und so weiter. Das finde ich immer persönlich, für mich ist das immer sehr charmant. Das ist eine, und auch was diese Thema Vererbbarkeit angeht. Ja, also das ist natürlich auch so ein Ding. Wie sieht es denn jetzt da mit der Rentenversicherung aus? Da gibt es ja doch dann gewisse Einschränkungen. Vielleicht kannst du das auch mal ein bisschen durchführen.
Ja, genau. Also es kommt darauf an, in welcher Schicht ich unterwegs bin. Wenn ich jetzt in dieser ersten Schicht unterwegs bin, wo auch die gesetzliche Rente angesiedelt ist, das wäre eine ETF-Basisrente sozusagen.
Mit Schicht meinst du jetzt das gesetzliche System der Altersvorsorge in Deutschland? Genau. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz durchgehen, damit jeder auch weiß, über was wir da sprechen.
Ja, sehr gerne. Also die drei Schichten in der Altersvorsorge, die wir haben, sind einmal quasi die erste Schicht oder erste Säule, die gesetzliche Rentenversicherung, die man hat. Und das Pendant dafür ist die Rürup oder Basisrente auch genannt. Für Selbstständige befindet sich auch in der ersten Schicht. In der zweiten Schicht haben wir die geförderte Altersvorsorge, staatlich gefördert, wie jetzt zum Beispiel Riester, betriebliche Altersvorsorge. Und in der dritten Schicht ist alles, was man privat macht. Da würde der ETF-Sparplan drunter fallen, eine Immobilie, die man sich kauft, Kryptowährungen, alles, was da halt sozusagen drunter fällt. Das muss ich immer vom Netto bezahlen und ist jetzt nicht irgendwie staatlich gefördert okay. In dem Sinne. Und genau, je nachdem, in welcher Schicht ich mich bewege, wenn ich jetzt in der ersten Schicht unterwegs bin und eine sogenannte ETF-Rürup oder ETF-Basisrente mache, dann bin ich super unflexibel. Ja, im Vergleich zum Depot, ich muss auf jeden Fall warten bis zum Renteneintritt, weil es halt der gesetzlichen Rente gleicht. Also bis quasi, wann mein Renteneintritt ist, kann ich erst die Auszahlung machen. Ich kann es mir auch nur monatlich ausbezahlen lassen, wie bei der gesetzlichen Rente auch, kann man leider auch nicht sagen mit 67, ciao, zahlt mir mal alles aus.
Und tschüss.
Ja, auch wenn man sich das manchmal wünschen würde. Das ist so ein Thema und natürlich auch das Thema der Vererbbarkeit, was du gesagt hast. Gesetzliche Rente habe ich ja nur quasi als Ehepartner Anspruch drauf, über die Witwenrente oder halt als Kind, kindergeldpflichtiges Kind über die Waisen- oder Halbwaisenrente. Und genauso ist es bei der Basisrente eben auch, weil sie das spiegeln soll aus der gesetzlichen Rente, dass ich da halt dann sozusagen auch diese Einschränkung habe, was die Vererbbarkeit angeht. Ja.
Okay, das finde ich schon etwas irritierend, muss ich dir sagen. Ne?
Ja.
Aber gut, man weiß das dann halt. Und wenn du so einen Rürup oder sowas hast, dann hast du ja auch viele steuerliche Vorteile und dann weiß man ja auch, was man sich dann da einlässt. Aber in der zweiten Schicht sieht es da, glaube ich, ein bisschen besser aus, ne?
Genau, also in der dritten Schicht wäre die private ETF-Rentenversicherung. Riester-Rente würde ich jetzt eher nicht empfehlen. Also da kann man auch in ETFs investieren, aber das nur zum Teil, weil es da Sicherungsmechanismen gibt, die eingehalten werden müssen. Deshalb ist es da nicht in dem Umfang möglich, wie man es im Depot zum Beispiel macht. Aber in der dritten Schicht wäre die private ETF-Rentenversicherung. Und die ist ja super flexibel, so wie das Depot auch. Also ich kann hoch und runter mit meinen Beiträgen. Ich habe ja gewisse Fristen, was die Einzahlung anbelangt, weil wenn ich jetzt 3 Jahre lang pausiere, ist bei vielen Versicherern dann Schicht im Schacht, dann kann man nichts mehr einbezahlen. Warum? Die müssen ja diese lebenslangen Renten kalkulieren. Das heißt, die sichern so einen Rentenfaktor ab. Man kann nicht einfach 5 Jahre nichts einbezahlen oder 50 Jahre und dann mit einem Millionenbetrag um die Ecke kommen und sagen, hier zahlt mir mal damit eine lebenslange Rente aus. Das geht natürlich nicht. Aber man kann mit den Beiträgen hoch und runter gehen. Es gibt einen Mindestbeitrag bei den meisten von 25 Euro. Ich kann es komplett frei vererben, weil ich in der dritten Schicht unterwegs bin.
Ja, das finde ich gut.
Ich kann Teilauszahlungen machen. Ich kann auch einen Teil verrenten, einen Teil auszahlen lassen. Also da bin ich super flexibel, so wie im Depot auch. Also da gibt es in der Ansparphase eigentlich fast keine Unterschiede, sag ich mal. Genau.
Ja, aber das sind doch, glaube ich, wichtig zu wissen. Ne? Dieses Vererbbarkeitsthema ist natürlich für viele etwas. Und eben, dass man sich auch nicht auf einen Schlag auszahlen lassen kann. Ne? Das, ich glaube, vielen ist das vielleicht nicht so ganz klar. Oder man hat irgendwann mal was abgeschlossen, das hat man irgendwie vergessen, ne? Wie das genau geht. Also so ging es mir zum Beispiel, weil ich bin ja jetzt näher an der Rente als du. Zumindest offiziell als Rentner. Und da habe ich meine Sachen mir auch da genau angeschaut. Und dann also, aha, okay, das habe ich damals gemacht, ne? Weil das vergisst man dann eigentlich auch, ne? Das ist ziemlich krass. Aber von daher, heute haben wir ja viel mehr Möglichkeiten, deshalb reden wir ja drüber. Gibt es sonst noch Themen, die jetzt so Unterschiede sind, die relevant sind? Ich glaube, wir haben die Wesentlichen jetzt besprochen, oder?
Genau, also was ich, glaube ich, noch so einen wichtigen Punkt finde, weil du das vorhin gesagt hast, wenn ich jetzt in der Basisrente bin, ja, ich bin unflexibler. Aber ich würde unbedingt dazu raten, insbesondere bei Selbstständigen, sich Gedanken darüber zu machen, ob das nicht was Wichtiges wäre, was einem ein bisschen Sicherheit bringt. Denn wenn ich als Selbstständiger nur einen ETF-Sparplan mache und pleite gehe, dann ist das nicht insolvenzgeschützt, weil es ist immer Privatvermögen. Und eine ETF-Rürup oder Basisrente ist halt immer insolvenzgeschützt, auch wenn ich da in ETFs investiert habe, um wirklich meine Rente irgendwie aufzustocken. Da würde ich mir schon auch noch mal Gedanken drüber machen. Das sehe ich da dann auch wieder ein bisschen als Vorteil.
Okay, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass gerade für Selbstständige, dass sie da was machen. Ich glaube, so in die Tiefe sollten wir jetzt heute nicht gehen in diese steuerliche Thematik, weil das ist doch relativ komplex und auch wenig verständlich über den Podcast zu kommunizieren. Dazu haben wir ja in unserem Webinar im Club ausführlich berichtet und auch Folien dazu gezeigt. Vielleicht wichtig finde ich nur nochmal zu erwähnen, dass man dann eben eine nachgelagerte Besteuerung hat, wenn man eben diese betrieblich geförderten, entweder betriebliche Altersvorsorge nimmt oder eben über Rürup. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Effekt. Also ich persönlich finde, das gefällt mir jetzt wiederum daran, weil du eben viel mehr einsparen kannst und dann wird erst in der Entnahmephase besteuert. Oder? Ist, glaube ich, du hast auch eingangs so ein bisschen gesagt, siehst du auch so ein bisschen als Vorteil. Ich glaube, das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, dass das ganz gut ist. Ich denke, das wirst du deinen Kundinnen auch so erzählen, oder?
Ja, also auf jeden Fall, diese Besteuerung ist schon sehr vorteilhaft, ja, weil du sagst es auch richtig, ich habe halt dadurch auch einen höheren Zinseszinseffekt, weil wenn ich früh anfange, kann ich dieses Geld halt gut nutzen. Ich habe nochmal mehr davon, ich kann das nochmal anders investieren, ich kann mehr draus machen und habe die Besteuerung dann nachgelagert und meistens hat man in der Rente einen deutlich niedrigeren Steuersatz, als man ihn im Erwerbsleben hat. Das ist schon sehr attraktiv in der Basisrente, muss ich schon sagen. Ich würde aber niemals nur alleinig wegen Steuern solche Entscheidungen treffen, was ich jetzt mache oder nicht mache. Also das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil manche schauen immer nur, dass sie alles steuerlich optimieren. Aber manchmal macht es vielleicht gar nicht für das eigene Leben Sinn, dass man sich das gar nicht wünscht und man wünscht sich eigentlich was ganz anderes. Das heißt, man sollte schon schauen, dass dann halt die Nachteile, die das ganze Ding mit sich bringt, auch nicht zu schwer für einen wiegen, nur wenn man sich da jetzt ein paar Euros gespart hat in der Einzahlung. Ja. Aber attraktiv ist es schon, ja. Also ich würde auch sagen, wenn man so ab 60.000 Euro brutto verdient, hat man somit den höchsten Vorteil, auch als Angestellter, den man da nutzen kann. Also nicht nur die Selbstständigen, weil man doch da einiges absetzen kann und einiges zurückbekommt.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Das wäre jetzt auch noch mal eine letzte Frage gewesen. Wie viel soll man denn so einzahlen und oder was empfiehlst du da oder was siehst du da aus deinem Kundenkreis?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Lebensphase man ist und was einem jetzt aktuell wichtig ist. Ich sehe halt bei vielen jungen Menschen, dass sie mal anfangen mit einem Sparbetrag und sagen, ich weiß, dass es jetzt quasi nicht meine komplette Altersvorsorge abdeckt, aber ich mache noch einen Teil in meinem Depot, habe mir den Rentenfaktor gesichert und kann sonst eine Einmalzahlung aus meinem Depot heraus machen, wenn ich sage, ich möchte mehr lebenslange Rente abdecken. Ich würde schon so 50% von dem, was ich mir in der Rente wünsche, quasi einbezahlen. Also sprich, dass wenn ich sage, ich möchte in der Rente irgendwie, keine Ahnung, 5.000 Euro haben, dass halt aus diesem Sparbetrag, den ich monatlich wähle, auch 2,5 über die lebenslange Rente ausbezahlt werden. Weil dann habe ich ja auf jeden Fall so einen Grundstock, den ich da abgesichert habe. Wenn ich in Richtung Rente gehe und ich erbe zum Beispiel nochmal was, dann kann ich mir auch Gedanken machen, ob ich nicht nochmal eine Einmalinvestition mache, um auch die Steuerbelastung zu drücken, weil die Steuerbelastung ja eine andere ist als im Depot. Das machen auch viele in der Praxis, also dass man dann vor der Rente nochmal Einmalzahlungen reinschiebt und das dann mehr als die 50% sind. Aber genau, das würde ich empfehlen.
Ja, das ist doch eine sehr gute Richtschnur und das mit der Einmalzahlung hätte ich auch noch fragen wollen, weil wir haben ja hier bei uns viele Hörerinnen und auch bei unserem Clubmitglieder, die sind über 40, über 50 und die natürlich dann deutlich näher eben an der Rente sind und dann auch zu Geld kommen aus verschiedenen Gründen und dann macht es durchaus auch Sinn, darüber nachzudenken, da so eine Einmalzahlung zu tätigen, neben flexiblem, was man sich sichern kann über ein Depot, über Robo oder ob man das selber macht. Ne? Ja, ich glaube, da haben wir doch die wesentlichen Punkte hier schon besprochen, Hava. Also ich sage ja auch immer, und ich glaube, du vielleicht auch, nur so einen ETF-Sparplan einzurichten, ist noch keine Altersvorsorge. Das ist ein guter Anfang, aber dann wird das Feld erstmal von hinten aufgerollt, weil da ist doch sehr viel und wir beschäftigen uns ja regelmäßig damit. Und ich glaube, mir geht es immer so, man weiß auch manchmal gar nicht, welche Fragen man zu stellen hat. Deshalb ist es ganz gut, wenn man einfach mal sowas hört, wie wir das hier besprochen haben, denkt, ach so, ne, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und deshalb machen wir, was wir machen. Ja, liebe Hava, dann danke ich dir erst schon mal, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für das Gespräch.
Wer dich persönlich wiedersehen will, machen wir gern wieder was bei uns im Club. Ne? Müssen wir wieder mal was abmachen. Und ansonsten, ja, wisst ihr, dass wir unsere tollen Gäste natürlich ankündigen, immer Donnerstag in unserem Newsletter. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Hava.
Tschüss.